Do you know how to Freizeitpark? Hallo, ich bin Stefan Burian. Zusammen mit meinen Gästen gewähre ich dir hier in diesem Podcast einen Einblick hinter die Kulissen der Freizeitattraktion. In verschiedensten Attraktionen weltweit konnte ich mir in den letzten 15 Jahren eine großartige Expertise aufbauen, die ich aus den Bereichen Operations, HR und Entertainment mit euch teilen möchte. Möchtest du neben den hier zu hörenden Insights weitere Hilfestellung? Mit meinem Amusement Business Support helfe ich deinem Team und dir, ein nachhaltiges Erlebnis für MitarbeiterInnen und Gäste zu schaffen. Mehr zu meinem Service erfährst du unter www.stefanburian.com oder direkt per Mail an contact@stefanburian.com. Bleibt auf dem neuesten Stand und abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify und iTunes und folgt mir gerne auf Instagram @howtofreizeitpark, auf Twitter @howtofreizeit. Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. VR ist noch lange nicht gescheitert. Wie oft soll ich das in diesem Podcast noch erwähnen? Es gibt unglaublich viele tolle Einsatzmöglichkeiten. Und eine Einsatzmöglichkeit, die mich auch selber als Gast total fasziniert hat, das war eine Zeitreise ins alte Köln. Und um diese Zeitreise nochmal erlebbar zu machen und vor allem ein bisschen über den Hintergrund dieser nicht nur kölschen Zeitreise mittlerweile zu erfahren, habe ich heute jemand ganz Besonderes zu Gast, und zwar den Geschäftsführer von TimeRide, Jonas Rothe. Hallo Jonas.
Hallöchen, grüß dich.
Jonas, ich würde einfach mal direkt an dich übergeben. Stell dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du und was ist TimeRide? Nee, ich wollte schon wieder TimeRide VR sagen, das habe ich beim letzten Mal gelernt, das heißt nur noch TimeRide.
Genau, ja, ich darf mich kurz vorstellen, Jonas Rothe mein Name, ich bin der Gründer und Geschäftsführer und heute sagt man auch noch Executive Producer von TimeRide. Ja, was ist TimeRide? TimeRide ist eigentlich ein Kindheitstraum von mir, von vielen Menschen da draußen. Ich glaube, jeder hat schon mal den Wunsch gehabt, die Idee gehabt, wie wäre es, einmal durch die Zeit zu reisen und in einer anderen Zeit mal einzutauchen, vielleicht nicht unbedingt da zu bleiben, aber zumindest mal ein Gefühl und einen Eindruck zu bekommen. Und wir wissen alle, dass das in der Realität nicht funktioniert, aber zumindest können wir in der virtuellen Welt die beinahe perfekte Illusion davon schaffen, und genau das machen wir mit TimeRide. Dafür setzen wir verschiedene Techniken ein und unter anderem, du hast es schon gesagt, Virtual Reality ist da so das Highlight, wo man zum Beispiel hier in Köln, ich bin gerade in Köln, deswegen sage ich jetzt hier, tatsächlich in einer physischen, in einem echten Nachbau sozusagen einer historischen Straßenbahn von 1901 rum, ist die erste elektrische in Köln gebaut worden, und dort setzt man sich rein, bleibt aber an Ort und Stelle, und statt sich tatsächlich real zu bewegen, setzt man dann eben diese Virtual Reality Brillen auf und fährt dann virtuell durch das alte Köln, wie es halt in den 1920er Jahren aussah, also noch vor der Zerstörung, und man kann das Leben und Treiben der damaligen Zeit genießen und vollends eintauchen. Und das ist die Idee von TimeRide.
Und mit dieser Idee seid ihr ja nicht nur in Köln unterwegs, sondern ihr seid ja auch recht stark expandiert mittlerweile.
Ja, wir waren ehrlich gesagt überwältigt. Wir sind hier in Köln im September 2017 gestartet, für alle VR-Nerds da draußen. Wir erinnern uns noch, dass Dezember 2016 mit Oculus das erste tatsächlich Consumer-Ready-Kit sozusagen rausgekommen ist. Vorher gab es ja noch das DevKit 1, DevKit 2 und so weiter, also alles noch Prototypen, und dann im Dezember 2016 ist dann die erste Consumer-Ready-VR-Brille rausgekommen. Wir haben dann 17 tatsächlich unseren Laden in Köln aufgemacht. Es war wirklich ein bisschen crazy, weil damals wusste eigentlich noch keiner so richtig, wie man diese VR-Brillen in Reihe schaltet und 30 gleichzeitig betreibt. Es war wirklich echt viel Learning by Doing. Und ich weiß noch, wie Lisa Schulz, meine heutige Produktdirektorin, und ich, wie wir selber noch unter der Bahn gerobbt sind und Kabel ausgetauscht und neu gesteckt. Es war absolut absoluter Wahnsinn, weil keiner wusste, welche USB- und HDMI-Kabel überhaupt funktionieren. So sind wir irgendwann mal gestartet, aber das Coole war eigentlich, dass man völlig, oder wir waren völlig überwältigt von dem Erfolg. Also die Leute haben uns eigentlich die Bude eingerannt, so muss man es wirklich sagen. Wir hatten schon im ersten Jahr in Köln über 120.000 Besucher, haben das dann im zweiten Jahr 2019 nochmal getoppt und eigentlich war uns nach 3-4 Monaten klar, wir müssen hier tatsächlich echt weitere Standorte bauen. Wir müssen mehr Zeitreisen machen. Die Leute fahren drauf ab. Und haben dann 2018 tatsächlich im Dezember in meiner Geburts- und Heimatstadt Dresden eine barocke Zeitreise direkt gegenüber vom Zwinger im Taschenbergpalais gebaut. Auch eine ganz fantastische Zeitreise zu einer der, ich würde mal sagen, der größten Hochzeit aller Zeiten, zur sogenannten Jahrhunderthochzeit 1719, wo man bei einer Party, die haben ganze 4 Wochen durchgefeiert damals, da hat man noch Stehvermögen gehabt. Und ja, da erlebt man halt eine Party und 2019 kam dann unser Doppeljahr mit Berlin, einer Zeitreise am Checkpoint Charlie in die 1980er Jahre und München mit einer Zeitreise durch gleich 7000 Jahre bayerische Geschichte, wo man tatsächlich das erste Mal durch die Zeit fliegt bei Time Ride. Auch eine ganz, ganz spannende Experience. Tatsächlich sehr nah fast schon an einer leichten Achterbahn, würde ich mal sagen, dran. Also da haben wir uns dann tatsächlich mal in die Lüfte erhoben und den Traum des Fliegens, den ja Ludwig II., also der Märchenkönig, den ja alle kennen, damals hatte, den haben wir quasi mit ihm gemeinsam umgesetzt. Ja, 2020 ist dann die bekannte Story. Da kam dann Corona und hat uns alle in der Freizeitbranche natürlich extrem ausgebremst. Wir hatten Frankfurt eigentlich schon fertig und durften das dann nicht eröffnen im März, weil dann dieses Virus kam. Und dann leider mit einer sehr, sehr kleinen Eröffnung und überschaubar, noch nicht mal das Produktionsteam dürfte bei der Eröffnung dabei sein, haben wir dann im Juni das Ganze eröffnet und seitdem, ja, warten wir eigentlich so wieder, dass es so richtig losgeht, aber ich glaube, das geht den Menschen wie den Leuten da draußen und wir hoffen einfach, dass jetzt das endlich bald mal vorbei ist und wir endlich wieder gemeinsam erleben können und am liebsten natürlich auch Zeitreise gemeinsam gehen können.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Schön gesagt. Du hast ja vorhin schon gesagt, oder beziehungsweise diesen Rückblick gewagt mit den ersten Oculus-Brillen, die VR nach gut 30 Jahren Ruhezeit, zumindest aus der Unterhaltungsindustrie, wieder irgendwie zum Leben erweckt haben. Wie war das für euch? War das für euch der Startschuss, wo ihr gesagt habt, geil, das ist jetzt verfügbar, man kann damit in Anführungszeichen einfacher als früher virtuelle Reisen und Welten generieren? Oder war VR für euch zum Thema Zeitreisen nie das erste gewählte Mittel?
Ja, ich glaube, also das kam ein bisschen tatsächlich anders. Also wir kommen tatsächlich eher, und so verstehen wir uns auch heute noch, wir kommen eigentlich eher von der Idee des Zeitreisens. Wir kommen gar nicht so sehr aus der Technikrichtung. Die Technik ist eigentlich immer nur Mittel zum Zweck. Und so war es damals und so ist es auch heute und in der Zukunft. Damals war es ein bisschen so, ich habe persönlich Kultur- und Musikmanagement studiert, habe mich damals in meiner Masterthesis vor mittlerweile vielen Jahren damit auch schon auseinandergesetzt, wie sieht ein Museum der Zukunft aus? Das sollte überhaupt gar keine allgemeinen Weisheit werden, sondern es war tatsächlich eher wirklich ein Versuch, mal komplett ein Museum der Zukunft ganz, ganz real, inhaltlich, businessplanmäßig, technisch wirklich mal durchzuplanen. Das ist ein Riesenwälzer geworden. Aber da war eigentlich der Kerngedanke von Time Ride, nämlich, dass man tatsächlich historische Situation erlebt und dazu lernt, nämlich viel eher dieses emotionale Erleben und dadurch emotional zu lernen, statt rezeptiv irgendwas zu vermitteln. Will sagen, ne, ich lerne natürlich viel tiefer, wenn ich was erlebe, als wenn ich jetzt einfach nur eine Texttafel durchlese. Das liegt in der Sache, wie der Mensch halt grundsätzlich lernt, ist ja auch mehrfach nachgewiesen, dass wir uns so Dinge viel, viel besser behalten und sie sich viel tiefer ins Gehirn eingraben. Und das war eigentlich immer so ein bisschen der Kerngedanke daran, wie kann ich Geschichte spannend vermitteln, weil Geschichte ist natürlich für uns als Gesellschaft ein ganz, ganz wichtiges Fundament. Da kommen wir her. Das ist das, warum viele Dinge so funktionieren, wie sie funktioniert, weil wir halt eine Vergangenheit, eine Geschichte haben. Und das tatsächlich den Leuten weniger trocken, sondern tatsächlich vielmehr als Erlebnis mit einem gewissen Spaßfaktor und natürlich auch einem Lernfaktor zu vermitteln, das war eigentlich das, wo wir ursprünglich mal herkamen. Und da kommt auch dieses Thema Zeitreise her und das hat uns begeistert. Und dann kam VR tatsächlich, ich hatte, glaube ich, das Glück, ich glaube, es war 2014 oder 2015, wo so dieses erste eben besagtes DevKit 1, so mit faustgroßen Pixeln, ja, das erste Mal auf der Nase hatte. Und es war noch ganz furchtbar und klobig und hat sich schrecklich angefühlt. Aber in dem Moment war mir eigentlich relativ schnell klar, die Idee des Zeitreisens und mit der Technik ist es tatsächlich möglich, das tatsächlich zumindest meiner möglichst perfekten Illusion zu machen, weil ich eben jetzt anders als bei einem klassischen Bildschirm im Kino, beim Fernsehen, ne, halt wirklich tatsächlich links, rechts, oben, unten, also wie im wirklichen Leben mich umschauen kann und echtes Gefühl habe, ich bin quasi das Zentrum des Erlebnisses und ich kann mehr oder weniger zumindest durch das Hingucken bestimmen, was ich mir jetzt angucke und wie meine Zeitreise sozusagen funktioniert. Schaue ich mir die Umgebung an, ne? Interessiere ich mich für die Häuser, die damals waren, interessiere ich mich für die Menschen auf der Straße, finde ich es irgendwie spannend, was irgendwie an großen Sites, an großen Sehenswürdigkeiten wie den Kölner Dom oder eben auch die Frauenkirche in Dresden, was da spannend ist, das kann ich halt selber entscheiden. Und das ist eigentlich das Tolle und kann dadurch halt wirklich den damaligen Alltag quasi erleben. Und das Schöne ist auch tatsächlich, man kann das 2, 3, 5 Mal machen und man sieht immer wieder was Neues, weil natürlich so viele Details in der Zeitreise drin sind. Und das macht eigentlich Spaß. Und da ist, wie gesagt, VR gerade aus unserer Sicht das beste Medium, was man dafür einsetzen kann. Kann aber auch sein, dass es in der Zukunft was anderes ist, womit man besser Zeitreisen machen kann. Und dafür sind wir definitiv offen und gucken uns auch immer wieder neue Technologien an.
Habt ihr schon irgendwelche Technologien im Augenwinkel, wo ihr sagt, na, das könnte man mal beobachten in den nächsten Jahren?
Ja, also klar ist natürlich, dass die Begriffsdefinition ist immer noch nicht ganz klar, aber Augmented Reality, also die erweiterte Realität, aktuell machen wir das ja viel, sagen wir mal, über Handys oder Tablets, das finde ich so ein bisschen mäßig im Erlebnis, muss ich ganz offen sagen, aber wenn halt mal wirkliche See-Through-Brillen wie die HoloLens 2 immer noch in den Kinderschuhen aus meiner Sicht, aber natürlich doch, da gibt es ja jetzt einige Sachen, die da in die Richtung gehen, wo dann vielleicht auch mal möglich ist, sag mal, wirklich von einer Mixed Reality zu sprechen, also in dem Sinne, dass ich einerseits Augmented Reality auf einer Brille habe, also ich ergänze die Realität, die ich tatsächlich sehe, mit virtuellen Gegenständen oder eben dann auch gleichzeitig auf dieser Brille per Knopfdruck oder per Befehl dann tatsächlich in eine komplette virtuelle Welt eintauchen kann. Ich glaube, das wird die Zukunft sein, dass diese, erweiterten Realitäten oder die tatsächlichen Virtualitäten sozusagen ineinander verschmelzen und dass das halt letztlich der Übergang von Realität zu Virtualität fließend sein wird. Und da, glaube ich, geht's hin. Ich habe, glaube ich, auch schon vor 10 Jahren mittlerweile gesagt, naja, wir werden alles irgendwann zu Brillenträgern werden, weil das wird nach dem Laptop und dann das Smartphone wird das die nächste, das next big thing sozusagen, dass wir das haben. Und man merkt ja auch gerade mit dem Thema Metaverse, was durch Facebook jetzt angeschlagen wurde, wo da die Reise hingeht. Das ist noch weite Zukunftsmusik, das muss man auch sagen. Das dauert ja auch alles ein bisschen. Du hast es ja auch eingangs gesagt, ne? Was war 2016 für ein großer Hype um Virtual Reality? Bisher ist es immer noch nicht komplett in der breiten Masse in jedem Haus, sozusagen jedem Zuhause angekommen. Das dauert dann doch immer länger, als man denkt. Aber dennoch bin ich recht überzeugt davon, dass das tatsächlich ein spannendes Feld sein wird. Und Metaverse bedeutet ja letztlich auch nicht so viel anderes, als letztlich das 2D-Internet in eine 3D-Welt zu übersetzen. Und dass das Internet sich durchsetzt, ich glaube, das hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden.
Auch wenn es immer noch Neuland für die meisten ist, aber es setzt sich ja doch schon irgendwie durch. Aber ich mag euren Ansatz sehr gerne, weil ich sehe immer das große Problem mit VR, zumindest auch im Bereich der Freizeit, dass viele VR immer so als so Totschlagargument nehmen. Wir haben VR, es ist VR und dann sitzt man auf einer Achterbahn und fährt die gleiche Achterbahn, bloß halt mit einem anderen Content. Und jetzt hast du ja gerade auch schon angedeutet, dass wir auch das pädagogische und kulturelle Erlebnisse wie Museen zum Beispiel ja auch dadurch irgendwie neu erleben können. Und ich habe witzigerweise hier auf dem Tisch gerade so ein Sammelband liegen, Museen der Zukunft.
wo es genau um solche Themen geht, Trends und Herausforderungen eines innovationsorientierten Kulturmanagements. Verlinke ich einfach mal in den Shownotes. Wirklich sehr spannendes Buch. Jetzt habt ihr ja, und du hast ja vorhin gesagt, ihr habt nicht nur VR. Das heißt, wie habt ihr euer Erlebnis denn zusätzlich noch gestaltet oder um das VR-Erlebnis gestalten können?
Also bei uns ist immer die Idee letztlich, wenn man bei uns die Türschwelle übertritt und in unsere Locations reinkommt, auf die Fläche tritt, dann ist man aus dem Alltag heraus. Das ist immer das, wo wir hinstreben. Ne? Wir wollen wirklich die Leute rausnehmen und wollen sagen, komm, wir entführen dich mal in eine andere Zeit. Egal in welche Zeit, ob das jetzt ins Barock ist oder ins frühe 20. Jahrhundert, ist jetzt erstmal egal, sondern wir nehmen dich einfach mal mit. Manchmal gelingt uns das schon sogar vor der Ladentür im Prinzip, und das ist eigentlich die Idee. Und ein Time-Ride-Erlebnis besteht immer eigentlich aus drei zentralen Komponenten. Das eine ist, das hatten wir jetzt schon relativ viel, moderne Technik, die wir einsetzen. Das ist zum einen Virtual Reality, kann aber zum Beispiel auch ganz klassisch Projektion sein, entweder auf einer Leinwand, aber eben auch zum Beispiel, was wir auch schon gemacht haben, Bücher, große Bücher dargestellt, und da wird dann eben von oben drauf projiziert und dieses Buch erweckt dann zum Leben. Ja, so ein bisschen, also ich habe quasi wie ein Geschichtsbuch und das entsteht auf einmal zu Leben. Das ist so ein bisschen der Harry Potter-Effekt, ja, wo dann die Kinder mal große Augen kriegen. Macht total Spaß, relativ einfach sozusagen mit Projection Mapping zu arbeiten und dann wirklich auf dieses Buch raufzumachen. Probieren wir auch uns immer wieder aus, auch mal auf größere Flächen zu gehen, ist einfach ein tolles Spielzeug, was man da alles mit Projektion mittlerweile machen kann. Auch Augmented Reality setzen wir unter anderem ein, und zum Beispiel in Dresden so ein großes Spiegel, da kann man sich da vorstellen, und dann wird dann auf einen drauf im Prinzip ein Kostüm gemappt, ja, und man kann sich dann eben mal als Hofnarr oder als feiner Fürst sozusagen der damaligen Zeit fühlen, auch eine schöne, sagen wir mal, spielerische Art, und das ist eigentlich immer unser Ansatz, sich spielerisch der Historie zu nähern und da mal ein bisschen reinzuschlüpfen. Das ist immer, funktioniert immer für die Leute recht gut. Dann haben wir das Ganze gepaart sozusagen mit fantastischem Dekorationsbau. Das ist uns ganz wichtig. Also natürlich stehen diese Bücher, von denen ich gerade sprach, nicht im luftleeren Raum, sondern ringsherum ist eben eine magische Bibliothek, die das ganze Ambiente dann auch gibt, wie zum Beispiel in München haben wir das gemacht, dass wir da wirklich einen großen Bibliotheksraum nachdekoriert haben, so wie man sich ihn wirklich ganz klassisch vorstellt, mit Kamin und allem drum und dran, sodass es eben wirklich auch diese ganze Atmosphäre da ringsrum hat. Und was für uns auch ganz wichtig ist, ist der Mensch, die Kreativität. Also das heißt, wir haben unsere Zeitreisebegleiter. Und das ist, glaube ich, ein Merkmal, was uns sehr, sehr stark auszeichnet. Ähnlich wie es vielleicht auch, nur auf eine ganz andere Art und Weise, aber vom Ansatz her ähnlich, auch Merlin mit den Dungeons macht, dass ich eben tatsächlich meine Besuche durchführe und den Menschen als, Darsteller, als Zeitreisebegleiter auch habe, der eben Dinge vorstellt und den Leuten erläutert und sie tatsächlich durch die gesamte Fläche führt. Also wir sind kein, wie man so schön im Chinesisch-Fachjargon sagt, kein Free-Flow. Das heißt, ich kann einfach, wie jetzt im Museum, ne, gehe ich einfach rein, zahle einmal Eintritt und dann kann ich mich da so lange aufhalten und eben mich intensiver oder weniger intensiv mit den Dingen beschäftigen, wie ich gerne möchte. Sondern es ist tatsächlich eine geführte Tour und ich gehe in den ersten Raum rein, erlebe dort das Programm und bewege mich dann von Raum zu Raum, bis ich dann immer so circa nach einer Dreiviertelstunde wieder fertig mit meiner Zeitreise bin. Das ist für uns eigentlich so die perfekte Zeit, weil wir so festgestellt haben, das passt ideal rein, ob jetzt in den Shopping, die Shopping-Tour oder in die Sightseeing-Tour, ist das eigentlich immer so die ideale Zeit, um eine Zeitreise zu machen. Und man ist dann nicht den halben Tag irgendwie gebunden, sondern man kann das einfach ideal einbetten. Und das ist für uns auch immer ganz wichtig, dass wir im Herzen der Städte sind. Wir sind immer an ganz zentralen Punkten, in Köln am Altermarkt, in Dresden am Zwinger, in Berlin am Checkpoint Charlie, in München in der Nähe vom Marienplatz. Also das ist uns immer wichtig, dass wir da ganz nah dran sind, und so kann man das dann perfekt integrieren in seinen Tagesbesuch oder natürlich auch als Einwohner der Stadt, dass man einfach mal sagt, komm, wir gehen mal bummeln heute und machen eine kleine Zeitreise.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass ihr keine Free-Flow-Attraktion seid, sondern ihr seid mehr oder weniger eine geführte Attraktion, die Stationen hat. Jetzt hast du auch gerade gesagt, es gibt diese Zeitreisebegleiter. Und ihr seid ja von der Größe her ja eigentlich eine recht kleine Attraktion. Ne? Das meine ich jetzt nicht wertend, sondern einfach nur von der Fläche her. Ihr seid ja sehr überschaubar für das, was ihr dann aber trotzdem bietet, allein durch die VR-Brillen. Und oft ist es ja bei auch großen Ketten und Betreibern so, dass das Erste, was dann irgendwie nachher flöten geht, sind die Mitarbeiter, weil man sagt, man spart lieber an den Mitarbeitern. Hauptsache, das Erlebnis wird irgendwie dann, keine Ahnung, durch Drehtüren oder irgendwas nachher geführt. Wie wichtig sind bei euch die Mitarbeiter innerhalb dieses Erlebnisses?
Ja, natürlich diskutiert man darüber auch viel, wie stellt man das auf, und wir wissen alle, dass es gerade in aktuellen Zeiten für Freizeit und sagen wir mal Gastbetriebe durchaus schwierig ist, Mitarbeiter zu finden. Nichtsdestotrotz haben wir uns vor einigen Jahren ganz klar dazu entschieden und ganz klar dazu bekannt, dass wir gesagt haben, eben der Mitarbeitende, der Zeitreisebegleiter ist neben diesen anderen beiden Technik- und Dekorationsbau die dritte Säule, sage ich mal, ne? Die Dreifaltigkeit eines Time-Ride-Erlebnisses, um es mal so zu formulieren, die man da eben hat. Und das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen versuchen wir da natürlich auch immer wieder den Mitarbeitern das so gut wie möglich zu gestalten. Also wir machen ganz regelmäßige Coachings, wo wir tatsächlich auch auf die Fläche gehen, auch sagen, wie fühlst du dich wohl, wo können wir dir noch helfen, wo können wir dich unterstützen, ist es eher in der Bedienung der Technik, ist es eher, wie trete ich gegenüber dem Besucher auf, ist es auch mal auch zu trainieren, schwierige Situationen. Wir wissen alle, es gibt Menschen, die kommen irgendwo hin und wollen einfach sich nur beschweren, egal was man tut, das ist halt so, damit muss man umgehen, ja. Geschäft ist, dann ist es so, jeder kennt das von uns, der so Anlagen betreut und betreibt. Das ist normal, und da muss man natürlich auch seine Mitarbeiter drauf vorbereiten. Das ist ja klar, dass man da natürlich möglichst gut das schult. Alles kann man nicht schulen, ja, ist auch klar, aber dass man mit Dingen auch souverän und natürlich auch immer freundlich umgehen kann, und auch auf mögliche Eventualitäten. Auch das ist klar, wenn man mit Technik arbeitet, dass da auch mal was schief geht und dass da nicht immer die Technik so mitspielt, wie man das gerne hätte. Natürlich versuchen wir das immer weiter zu minimieren und zu verbessern und alles in der Technik zumindest zu automatisieren, sodass die Zeitreisebegleiter da möglichst stark entlastet werden und sich wirklich auf den Besucher konzentrieren können und so ein perfektes Besucherlebnis gestalten können. Und das Schöne ist halt wirklich, dass natürlich dadurch halt der Besuch niemals standardisiert ist. Natürlich erlebt jeder eine VR-Tour, aber was ich sozusagen in den Räumen erlebe, das ist halt die Gestaltung des Zeitreisebegleiters. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Wir haben in Frankfurt einen historischen Kolonialwarenladen nachgebaut um 1830. Tatsächlich mit total, also komplett alles Originalen, also nicht alles Originalstücke, natürlich sind die Kräuter jetzt nicht mehr von 1830, aber es ist alles echt, ja? Also es ist nichts aus Plastik, sondern es ist alles tatsächlich echt, man kann an allem dran riechen, man kann alles anfassen, zumindest außerhalb von Corona, kann sogar tatsächlich, wir haben so kleine Süßholzstücke, aus dem ja Lakritz gewonnen wurde und wird, kann man tatsächlich mal in den Mund nehmen, ne? Und auch das leider nur außerhalb oder hoffentlich nach Corona wieder, aber das ist halt spannend, ne? Dass man auch verschiedene Sinnesebenen einbindet. Und da ist eben genau das, dass derjenige, der halt da hinter der Ladentheke steht, also im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Raum, der kann halt sich total auf die Gruppe einstellen. Habe ich jetzt mal eher ältere Herren dabei, die sich vielleicht dann eher für verschiedene Tabaksorten interessieren, während irgendwie jemand anderes, eine Kindergruppe, sich vielleicht eher dafür interessiert, was gab es für unterschiedliche Schreibgriffe, wie hat man damals so geschrieben? Ja, das war ja alles in einem so einem Laden da, diese verschiedenen Dinge, es war ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, man kennt das heute noch vielleicht unter Tante-Emma-Laden, aber so war es ja, man konnte ja alles dort kaufen. Und das ist halt total, total spannend. Und da macht es halt ganz viel aus. Da kann ich mich halt total auf die Gruppe, die gerade vor mir steht, kann ich mich drauf einlassen und kann so ein bisschen auch, wenn ich ein bisschen Gefühl dafür habe, mit denen einfach, dass deren Erfahrung total bestimmen. Und das macht mega viel Freude. Dann eben auch das Lächeln, egal ob ich jetzt eine 99-jährige Dame vor mir habe oder ein 6-jähriges Kind, das Lächeln zu sehen und einfach die Begeisterung für eine andere Zeit aufzustellen, für die Geschichte zu erspüren und ein bisschen auch rauszukitzeln, das macht mega viel Freude. Ich habe es selber erlebt. Ich stand viele Wochen und Monate am Anfang gerade selber viel auf der Fläche und habe viele Führungen gemacht. Und das ist ganz wichtig, dass man das halt spürt. Und das ist mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen, wenn man eine 90-jährige Dame sitzen hat, die die VR-Brille abnimmt, Tränen in den Augen über ihr altes Köln und wirklich einfach nur begeistert ist, das nochmal zu sehen zu bekommen. Das ist einfach so viel wert und da schlägt das Geschichts- und Zeitreiseherz einfach doppelt so schnell.
Ich finde, es klingt immer so pathetisch, wenn man das sagt, aber ich bin absolut bei dir, auch jemand, der selbst jahrelang immer direkt vor dem Gast vermittelt hat, jetzt auch, ich sag mal, wenn man in einem Aquarium steht und man erzählt etwas über irgendwelche heimischen Fischarten oder irgendwelche exotischen Tierarten und kriegt das so vermittelt, dass die Leute begeistert sind von eigentlich einer Sache, wo sie vielleicht vorbeigelaufen wären, das macht so viel mit einem irgendwie und das nimmt einen richtig mit. Also ja, da bin ich wirklich bei dir. Was mich jetzt so interessieren würde, so persönlich, gibt es irgendwelche Inspirationen, die du oder die ihr als Team für Time Ride habt oder auch so Attraktionen, Ideen, Trends, von denen ihr euch irgendwie mitnehmen lässt, wo ihr sagt, boah, das sind so Dinge, die müsste man mal implementieren oder das müsste man sich mal genauer anschauen?
Ja, also wir sind natürlich immer wieder unterwegs in ganz Europa und schauen uns natürlich Attraktionen an. Was mich immer wieder begeistert, ich weiß, ich bin nicht gut in der französischen Sprache, echter Mangel bei mir, aber ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Puy de Fou, den großartigen Geschichtspark in Frankreich, die jetzt, glaube ich, auch in Toledo noch einen Ableger gestartet haben, während Corona, was ich auch doch überraschend fand, aber die natürlich das auf einem Niveau machen. Ich glaube, sie werden auch immer wieder zum bestbewertetsten Freizeitpark Europas gewählt, vom Europapark, was ja schon erstaunlich ist, wenn man die Klasse da anschaut. Ja. Also das ist schon wirklich eine Extraklasse. Also wer Geschichte liebt, der muss da mal hin und der muss sich das mal anschauen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also mir ist da ganz persönlich die Kinnlade echt tief runtergefallen. Ob der Professionalität, die da an den Tag legen, also wirklich sensationell, bis hin zum kleinsten Detail wird das da auf einem Niveau zelebriert. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss man einfach fairerweise einfach so sagen. Muss man ja auch mal einfach Kolleginnen und Kollegen für ihre wirklich Meisterleistung da auch absolut honorieren. Und das ist schon zu Recht verdient. Ich glaube, sie haben irgendwie 4,8 oder 4,9 bei Google, was irgendwie echt absoluter Wahnsinn ist, das überhaupt zu erreichen. Und auch das absolut verdient. Also das ist ganz toll, aber natürlich auch andere große Freizeitparks, ob das der Europapark ist oder auch hier das Phantasialand vor den Kölner Toren. Also das sind schon echte Themen, wo wir uns auch immer wieder orientieren oder auch die verschiedenen Attraktionen von Merlin. Immer wieder spannend für uns, schauen wir uns auch immer wieder an. Ich war, muss ich sagen, tatsächlich durchaus ein bisschen inspiriert vom Voletarium im Europapark. Wer das nicht kennt, das ist sozusagen ein Flying Theater, wo man quasi zu verschiedenen Stationen in Europa fliegt, logischerweise im Europapark. Und das halt auch wirklich toll gemacht mit dem ganzen Vorprogramm, wo man halt so durchläuft und das ist so ein bisschen Adventure-mäßig, bisschen steampunkig angehaucht, was ich einfach total gern mag. Also diese ganze Anlage unfassbar gut durchorganisiert, auch sehr schön produziert, der Film an sich und einfach ein cooles Erlebnis. War für mich eines der ersten Flying Theaters, die ich in der Qualität tatsächlich erlebt habe. Und also das ist schon tatsächlich echt eine Inspiration gewesen. Haben wir uns auch gerade im Hinblick auf München, wo wir eben in VR fliegen, auch mehrfach angeschaut und waren mehrfach da mit dem Produktionsteam. Also das ist schon wirklich auch ein neuer Meilenstein. Ja, wir gucken uns natürlich immer wieder Dinge an und schauen, was passiert. Auch klassisch im VR-Gaming-Bereich, was da alles so möglich ist. Und gucken, wie man das gestalten kann und wie wir uns da auch weiterentwickeln können.
Ich gucke gerade hier auf meinem Schrank hoch, wo auch eine Quest 2 ruht und ich warte eigentlich nur noch darauf, dass mal wieder irgendwas Gescheites produziert wird, weil nach Half-Life kam ja eigentlich nichts Brauchbares meiner Meinung nach, aber gut, das ist jetzt subjektiv.
Ja, das ist natürlich auch nach Half-Life, ist natürlich auch echt jetzt hart. Ne? So.
Das ist schwer zu toppen. Wo geht denn eure Reise hin? Ich meine, ihr habt jetzt den neuesten Standort in Frankfurt eröffnet. Wie seht ihr euch, das ist so eine richtige Bewerberfrage, wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Ja, also ich glaube, natürlich mussten wir und haben wir natürlich auch ein Stück weit auf Corona und das Thema, dass wir alle letztlich nicht mehr so arbeiten konnten, wie wir gerne wollten, reagiert. Wir haben ja ein eigenes Produktionsteam, das heißt, alle unsere VR-Welten werden ja tatsächlich bei uns im Haus entwickelt. Also wir haben keine Agentur, die das irgendwie für uns macht, sondern tatsächlich, das wird alles made with love by Timeride gemacht. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Und entsprechend haben wir natürlich auch geschaut, was können wir jetzt tun? Und haben dann tatsächlich festgestellt, okay, es gibt auch Städte und Unternehmen da draußen, die das spannend finden, was wir tun und für die wir auch was produzieren können. Das heißt, wir haben tatsächlich angefangen, Auftragswerke zu tun, zu produzieren, unter anderem für einen großen Süßigkeitenhersteller ganz in der Nähe von Bonn, der 100-jähriges Jubiläum hatte. Und ja, da haben wir für die Mitarbeiter eine kleine Zeitreise gestaltet und jeder hat dann so eine selbstgebastelte VR-Brille nach Hause bekommen. Auch die konnten ja nicht groß als Event feiern und das war, glaube ich, eine ganz, ganz gelungene Sache, um so auch mal so eine tolle Hinterhof-Küchen-Geschichte, die dann zu einem Weltkonzern wird, auch mal das nochmal als VR-Experience aufzuarbeiten, hat uns mega viel Freude gemacht, war eine tolle Zusammenarbeit. Bis hin zu kleineren Städten, die auf uns zukommen und sagen, hey, hättet ihr nicht Lust, für uns eine Zeitreise zu machen? Wir wollen nach Corona auch wieder touristisch was bieten und jetzt gerade für Saarburg ganz im Westen der Republik eine kleine, schöne Zeitreise gebaut, die jetzt auch im Frühjahr an den Start gehen wird. So das eine. Das andere ist tatsächlich, dass wir eine neue Produktlinie für uns rausgefunden haben, die wir schon lange in der Schublade hatten und jetzt endlich quasi die Zeit genutzt haben, um sie auszuprobieren und haben Timeride Go entwickelt. Die Idee dahinter, ja, Stadtführungen, ich finde Stadtführungen großartig. Man kann ganz, ganz toll Geschichten erfahren von einem guten Stadtführer. Das Einzige, was ich immer ganz schwierig fand, war tatsächlich, man läuft durch die Stadt und man kriegt erzählt, wie das alles hier früher aussah und Geschichten und so und auditiv ganz toll. Aber ich kann es nicht sehen. Ja. Und das fand ich immer so, dann kriege ich irgendwie gezeigt, ja, dieser Platz sah hier um 1900 so aus, auf so einer kleinen Postkarte und und dann steht man da irgendwie mit 20 Leuten vor dieser Postkarte. Und da kam dann bei uns in der Produktion die Idee, Mann, das geht doch besser im 21. Jahrhundert, lass doch mobile VR-Brillen nehmen und tatsächlich eben an Ort und Stelle laufen und dann eben mal zu sehen, wie sah das hier an diesem Platz vor 100 Jahren aus oder auch in Köln, wie sah es vor 2000 Jahren aus, zur Römerzeit. Also das sind halt so ganz spannende Dinge, wo man wirklich so auch eine Geschichte, eine Stadtgeschichtsentwicklung auch ganz, ganz toll darstellen kann und man im super, sag mal, Vorher-Nachher-Effekt quasi hat, ja, dass man wirklich sieht, wie sieht es heute aus und wie sah der gleiche Platz mal vor 100, 200 oder 1000 Jahren aus. Das macht total viel Freude, ist auch richtig super angelaufen. Wir haben es jetzt in Köln 2020 und in Dresden 2021 gelauncht und ich darf verraten, dass dieses Jahr weitere Folgen werden, weitere Timeride Goes und wir sind gespannt, wo das uns quasi hinführt, auch dieses Thema. Sicherlich spannend für viele, viele touristische Städte, um da einfach den nächsten Schritt in Stadtführungen auch zu gehen. Ja. Durchaus da ein spannendes Produkt. Und man ist halt nicht location gebunden, sondern kann das einfach draußen machen. Und selbst wenn es regnet, dann nimmt man Regenschirm mit. Haben wir alles ausprobiert, funktioniert super.
Und im schlimmsten Falle gibt es ja mittlerweile Unterwasser-VR-Brillen, dann kann man da auch noch umsteigen.
Absolut, genau. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich muss das jetzt echt unbedingt mal machen, weil ich mir das echt unfassbar cool vorstelle, tatsächlich mal zu tauchen und unter Wasser VR zu sehen. Also es ist echt ein cooles Anwendungsfeld, wie ich finde, für VR.
Aber ich finde es total löblich auch natürlich für euch als Firma, als Marke, als Entwickler im Endeffekt, dass ihr nicht nur eure eigenen Standorte habt, sondern dass ihr auch darüber hinaus zu Produzenten geworden seid und eure Produkte dann auch an gerade so Städte und Kommunen, das finde ich persönlich immer ganz spannend, verkaufen könnt, um deren touristisches Angebot zu erweitern, weil das ist ja auch noch ein Feld, was nach und mit Corona ja deutlich mehr in den Fokus gerückt ist, weil weite Reisen gab es ja dann nicht mehr. Also guckt man sich plötzlich seine eigene Gegend an und stellt fest, Mensch, das ist ja ganz interessant hier.
Ja, absolut. Ich glaube, das war so der Heureka-Effekt Deutschlands, oder? Dass man irgendwie so festgestellt ja. hat, mein Gott, ist ja gar nicht so schlimm hier in Deutschland. Kann man durchaus auch in einem eigenen Land Urlaub machen. Ich glaube, das ging uns allen irgendwie so, oder? Dass man so irgendwie so festgestellt hat, Mensch, das ist ja eigentlich ganz cool. Ich glaube, Städtereisen sind wir auch echte Weltmeister, wir Deutschen. Und ja, also auf jeden Fall, das ist total schön. Und ich finde auch, dass gerade solche Ergänzungen wie jetzt Time Ride Go oder auch ein klassischer Time Ride als Location, glaube ich, tatsächlich auch gerade für Städte unfassbar gut funktioniert, die vielleicht jetzt nicht eine Größe oder ein touristisches Potenzial wie jetzt Berlin, Köln, Hamburg, München, Dresden haben, sondern eben auch wirklich sich vielleicht auch auf gewisse Zeiten spezialisieren, die auch für gewisse Zeiten stehen, mittelalterliche Städtchen, Fachwerkstädtchen, wo man wirklich sagt, ah, das ist doch eine tolle Sache und wo es vielleicht so noch nicht so viel touristisches Angebot bekommt. Und gerade die sind tatsächlich, gerade unsere extremen Ansprechpartner, also die ganz viel auch auf uns zukommen und sagen, hey, wie schaut es denn aus, was können wir machen? Ich sage es auch ganz offen, im Moment natürlich immer so ein bisschen auch die Zurückhaltung, was Budgets betrifft, weil man auch da natürlich so ein bisschen, wir wissen noch nicht, wie wir so richtig wieder rauskommen aus dem Thema Corona, wann es so richtig wieder losgeht. Aber was ich schön finde, dass sie tatsächlich, ich glaube, da bei ganz vielen jetzt so ein, das Ganze in Bewegung kommt, dass die Scheu vor dem Thema Digitalisierung, die ja doch leider in Deutschland, wie ich finde, viel zu lange war, egal ob in der Wirtschaft oder auch den staatlichen Institutionen verhaftet war, dass die so langsam mal fällt und dass man doch auch sieht, mit Technologie kann man Menschen hinter dem Ofen hervorlocken und alle Zielgruppen, auch alle Altersklassen begeistern. Das finde ich immer so faszinierend bei Time Ride. Das ist tatsächlich, man denkt ja immer so, ja, das machen die jungen Leute und so, ne, das ist ja nichts. Aber das stimmt gar nicht. Bei uns sind tatsächlich der Altersdurchschnitt liegt um die 50. Also das ist tatsächlich so, witzigerweise
Wahnsinn. Haben wir
auch Frauen als Männer bei uns zu Gast. Also knapp, aber dennoch. Man denkt ja auch immer so, ja, der Mann ist der Technik und so, ne? Überhaupt gar nicht. Ganz viele Frauen, die das halt spannend finden und auch in ihren Gruppen und Vereinen und Familien zu uns kommen und wirklich ganz toll. Also wirklich von 6 bis über 100 in den Altersklassen alles dabei. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie sozusagen die Enkelkinder erst der Großmutter irgendwie helfen beim VR-Brille aufsetzen und nachher die Großmutter halt Geschichten erzählen kann aus der Zeit. Das ist schon gigantisch, ne? Da entsteht dann so ein Austausch zwischen den Generationen und da irgendwie dann so vorm Laden Mäuschen zu sein und da mal mitzulauschen, wie da so der Austausch stattfindet, das ist einfach ein tolles Erlebnis und da muss ich sagen, das erfüllt mich auch mit extrem viel Stolz.
Ich würde auch sagen, ihr könnt da zu Recht drauf stolz sein, weil das Problem mit der Digitalisierung ist ja immer dieser große Fehlerteufel, dass Digitalisierung gleichzeitig heißt, es findet nur digital statt. Aber das ist ja falsch. Es ist ja die Verschmelzung von digital und analog und Digitalisierung wird ja heißen, dass soziale Komponenten dadurch geringer werden würden. Aber wenn so ein Austausch natürlich nach so einer Fahrt stattfindet und die Leute sind dann total begeistert und vielleicht sogar irgendwie getriggert und erinnern sich vielleicht an irgendwelche Dinge und man kommt in so ein großes Gespräch und in so einen großen Austausch rein, ist das natürlich ein absoluter Game Changer ist jetzt vielleicht nicht über das falsche Wort, aber es bringt halt was in Bewegung. Und das finde ich halt einfach total spannend. Und ihr macht das wirklich sehr gut. Also ich habe die Attraktion in Köln vor einigen Jahren besucht und war wirklich sehr angetan, weil ich Köln natürlich nur so kenne, wie Köln jetzt ist. Und wenn man Köln so, das wissen, glaube ich, auch alle ZuhörerInnen da draußen, ich bin jetzt kein großer Köln-Fan. Schande, Asche über mein Haupt. Aber es war total krass, dieses alte Köln mal zu sehen und auch so alte deutsche Städte nochmal so wieder zu erleben, weil man nach dem Krieg war ja auch nichts mehr übrig. Also gibt's ja kein Köln wie früher irgendwo noch.
Absolut, aber wenn du vor ein paar Jahren bei uns warst, dann kann ich dir natürlich nur wärmstens ans Herz zu legen, so weit ist es ja auch nicht von Essen, nochmal zu uns zu kommen, denn wir haben letztes Jahr dank mit Mithilfe der NRW Medienstiftung und anderen Förderern tatsächlich auch da die Corona-Zeit ein wenig nutzen können und tatsächlich eine komplett neue Experience, auch mit komplett neuer erster und neuem ersten und zweiten Erlebnisraum und dann eben der Straßenbahnfahrt, aber diesmal eben nicht mehr um die Jahrhundertwende, sondern 1926, was man erleben kann, wo natürlich jetzt auch man auch ein bisschen sieht, dass natürlich ja in der VR-Entwicklung natürlich auch echt weiter vorangegangen ist und man viel, viel mehr Detail erkennen kann, als man das noch in der ersten Experience erkennen konnte, ne, logischerweise. Also die Technik entwickelt sich ja da mega rasant auch weiter. Also nur meine Empfehlung an dich und natürlich auch alle Zuhörer da draußen, wer in der Nähe ist von Köln, kommt vorbei. Wir haben auch aktuell weiterhin unter den ja, Auflagen, den bekannten Auflagen, aber offen. Und wer mal Bock auf eine Zeitreise hat ins Jahr 1926, witzigerweise zum Karneval, der jetzt auch ansteht, der ist herzlich willkommen bei uns.
Kann sich einen kölschen Karneval mal von früher angucken.
Ja, absolut, wie das so war. Ja. Das ist ja tatsächlich, man denkt das ja immer gar nicht, aber die Kölner waren ja tatsächlich, oder überhaupt das Rheinland und das Ruhrgebiet ja auch, war ja noch bis 1926 nach dem Ersten Weltkrieg besetzt. Das Rheinland halt durch die Briten war ein bisschen humaner als die französische Besatzung, aber das war halt dann bis 26 war das komplett verboten, der Karneval, und der brach sich dann so Bahn, obwohl noch gar kein Straßenkarneval wieder erlaubt war, aber das brach sich dann eben so Bahn. Und das ist ja auch so ein bisschen nach all den schwierigen Jahren, die Leute damals hatten, ne? Also Krieg, danach spanische Grippe, was man irgendwie auch fast schon vergessen hat, das kam ja jetzt durch Corona wieder so ein bisschen hoch, dass das ja fast genau 100 Jahre her ist, dass das auch mal hier in Europa oder auf der ganzen Welt für auch schlimme Todeszahlen gesorgt hat, dann eben diese ganze Inflation und die Wirtschaftskrisen und so weiter. Und die Leute haben trotzdem ihren Lebensmut nicht verloren und haben halt sind halt wieder auf die Straße gegangen und haben halt gefeiert. Und zumindest dann für wenige Jahre, danach wissen wir ja, was dann passiert ist, aber hat man dann tatsächlich auch ein paar glückliche Jahre gehabt. Und die ja sogenannten heute goldenen 20er, die wir ja immer so sagen, die waren für das Rheinland, ehrlich gesagt, 2-3 Jahre.
Das nicht lange.
Danach kam das dann schon wieder, das mit der Wirtschaftskrise und dann natürlich auch mit dem Nationalsozialismus und dem dann folgenden Zweiten Weltkrieg, ja wieder Horrorjahre. Und ja, aber trotzdem, die Leute haben sich nicht entmutigen lassen und das ist ja vielleicht auch das, was wir aus der Geschichte lernen können. Auch ja, in Krisenzeiten den Atem zu haben, durchzuhalten und den Mut zu haben und dann, wenn es wieder losgeht, dann auch bereit zu sein und rauszugehen und wieder gemeinsam Dinge zu erleben.
Mut haben. Eine letzte Sache habe ich noch zum Thema Mut haben. Und du hast es vorhin Puy de Fou angesprochen. Ich war persönlich leider noch nie da gewesen, aber ich kennen die Sagen, die sich um diese Attraktion drehen. Und man ja. Kennt auch die Videos und die Shows und die Fotos irgendwie aus dem Netz. Und jetzt gab es ja vor ein paar Wochen oder Monaten die Ankündigung, dass die eine mehrtägige Zugfahrt quer durch Frankreich für mehrere tausend Euro anbieten wollen, die komplett mit Shows und allem Pipapo ausgestattet ist. Was wäre für dich ein Wunschprojekt, wenn du Zeit, Geld, Technik, alles spielt keine Rolle. Einmal komplett ausrasten. Was wäre so das Traumprojekt, was du oder ihr gerne mal auf die Beine stellen wollen würdet?
Ja, also ich fände es, glaube ich, total mega, tatsächlich diese Vermischung, also wirklich Mixed Reality, wo ich wirklich Gegenstände habe, die ich anfassen kann, aber mich halt wirklich frei im Raum zu bewegen, also auf einer großen Fläche, aber tatsächlich mit Dekorationsbau und wo ich dann nicht mehr wahrnehme, was ist tatsächlich Virtualität, was ist Realität, das komplett verschmilzt und halt dann tatsächlich wirklich mal durch die Zeit laufen kann. Also das fände ich schon ein Megathema, also tatsächlich durch das antike Rom zu laufen, wie krass ist diese Vorstellung, ja, wirklich durch das Forum Romanum, wie es halt aussah, oder halt auch mal irgendwie die Pyramiden zu erkunden oder auch mal im Mittelalter zu stehen und mal das Ganze zu riechen und so weiter, das muss furchtbar gewesen sein, aber das mal zu erleben, immer mit der Gewissheit, ich darf wieder zurück, ja, das wäre schon, also wirklich mal, keine Ahnung, durch so ein, viele haben ja auch Ken Follett gelesen, ja, sie sollen der Erde, da irgendwie mal bei sowas dabei zu sein, wie auf so einer Baustelle zu stehen, wie halt dann so ein großer Dom oder so eine Kathedrale halt gebaut wird, wie die das gemacht haben. Das und da mal rumzulaufen und selber das so erkunden zu können, das fände ich sensationell. Das würde, glaube ich, irgendwie alles sprengen. Also das dann wirklich auch gemeinsam in einer Gruppe auch, wo ich dann die anderen auch als Avatare sehe, natürlich dann historisch perfekt virtuell gekleidet. Wenn das so das wäre das, wo ich sagen würde, das wäre ein echter Traum, das tatsächlich auf einer großen Anlage auch mal zu machen.
Das klingt vielversprechend und vor allem noch nicht mal unmöglich. Also das ist ja tatsächlich nur eine Sache der Fläche und der Zeit tatsächlich, ne?
Genau, ja. Nein, also das wird auf jeden Fall kommen. Ich hoffe, wir können das umsetzen zu gegebener Zeit, aber finde ich total faszinierend und die Vorstellung, muss ich sagen, lässt das Kribbeln im Bauch schon auf jeden Fall.
man hört das auch so ein bisschen. Also man merkt das Augenglitzern, wenn du das aussprichst. Also, liebe Freizeitschaffende da draußen, wenn ihr da draußen ein Museum habt oder eine Freizeitattraktion oder einen Park oder wie auch immer und ihr wollt tolle virtuelle Reisen machen, produziert und durchlaufen lassen und so weiter, das, was Jonas gerade erzählt hat, dann geht auf die Leute zu, wenn ihr da draußen aber sagt, na, es reicht mir auch, wenn ich mit einer altertümlichen Straßenbahn durch eine schöne deutsche Stadt tingle, dann könnt ihr natürlich auch die Attraktionen besuchen. Weitere Informationen zu den Attraktionen bekommt ihr in den Shownotes. Alles ist verlinkt und dann könnt ihr gerne mal da vorbeischauen. Wie gesagt, ich war damals in Köln und fand es echt sehr unterhaltsam, habe viel über Köln gelernt. Ich weiß, dass die Hohenzollernbrücke der Mustrap früher war. Und das Wort Eierkopf anscheinend schon früher gefallen ist. Also das waren die zwei Fakte, die sich eingebrannt haben.
Der Eierkopf ist auch immer noch ein Running Gag bei uns in der Firma. Ja.
Ich hab wochenlang alle Leute nur mit Eierkopf beleidigt. Ich fand das so charmant.
Sehr schön. Okay.
Jonas, ich bedanke mich ganz doll für deine Zeit. Es war ein sehr schönes und anregendes Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Attraktionen und jetzt, wo auch vielleicht ein Ende der ganzen Situation in Sicht ist, dass auch mehr Zeitreisen wieder möglich sein werden. Danke dir.
Ich hab zu danken. Danke dir. Tschüss.
Und Schlussbremse. Ab in die Station. Bügel auf. Das war's. Liebe Freizeitschaffende, diese Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Vergisst nicht, auf dem Weg nach draußen eure Taschen mitzunehmen und diesen Podcast auf iTunes und Spotify sowohl zu bewerten als auch zu abonnieren. Wenn ihr Anmerkungen, Feedback und Themenwünsche habt, dann schreibt mir doch gerne über Instagram @howtofreizeitpark, über Twitter @howtofreizeit oder direkt per Mail an contact@stefanburian.com. Aktuelle Informationen und Shownotes zum Podcast findet ihr auf www.howtofreizeitpark.de. Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du das Potenzial deiner Freizeitattraktion für MitarbeiterInnen und Gäste nutzen möchtest, unterstütze ich dich gerne mit meiner Expertise. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stefanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact@stefanburian.com. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!